Jetzt, Halleluja. Komm, lass uns nochmal in die Gegenwart Gottes gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und auch heute Morgen geben wir dir unser Herz, wir öffnen unser Herz und wir beten, dass du jetzt einen guten Ackerboden machst, wo das Wort rauffällt, Frucht bringt. Danke, dass dein Friede jetzt uns übernimmt, dass der ganze Alltag abfällt, alles, was uns ablenken will, was uns beschäftigen will, das geben wir jetzt dir und sagen, Herr, wir wollen uns jetzt aufs Wort konzentrieren. Wir wollen dich jetzt heute Morgen erleben, hier im Wort live und in Farbe. Und danke, Jesus, dass du zu uns sprichst. Und danke, dass du uns lieb hast. Und danke, dass du bei uns bist, alle Tage. Amen. Amen. Yes. Super. Leute, ich bin ja echt immer erstaunt, was Barbara für Lieder raussucht. Die weiß nicht, was ich predige. Oder wenn Vanessa und Nico dienen, die wissen auch nicht, was ich predige. Und jedes Lied passt immer zu meiner Predigt. Ich staune, wie der Heilige Geist das alles schon weiß. Und oft hat Bärbel schon Anfang der Woche die Lieder rausgesucht, da habe ich meine Predigt noch gar nicht. Ja? Und es baut immer aufeinander auf. Das ist echt witzig. Ja, ein bisschen erzähle ich auch zu gestern. War natürlich super interessant. Es war jetzt das dritte Mal, wo ich das Musical über mein Leben gesehen habe. Ich sitze ja da auch drin, wie im Spielfilm. Und mal berührt es mich mehr, mal weniger. Aber gestern ist etwas passiert, wo ich die Reaktion im Saal gemerkt habe zu einzelnen Szenen, wie die Leute geraunt haben oder reagiert haben. Und da habe ich gemerkt, wow, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ich glaube, im Saal waren so 900 bis 1000 Leute in etwa, schätze ich mal grob. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, nach jetzt 7 Jahren. 7 Jahre ist jetzt meine Geschichte raus. Und habe gestern zum ersten Mal kapiert, dass jeder einzelne Abschnitt meiner Kindheit, so schlimm wie es war, im Gottes Plan ist. Weil so wie gestern habe ich noch nie verstanden, wie das die Leute abholt. Wirklich Drogensüchtige, Alkoholiker, kaputte Leute, alles, was ich erlebt habe, hat es abgeholt. Und so wie gestern ist mir es noch nie bewusst geworden. Das war echt stark. Und habe ich so gedacht, danke, Jesus. Und gestern konnte ich wirklich zum ersten Mal sagen, ja, es war jede Träne wert. Ja, also das ist ein langer Prozess. Ja, es ist ein sehr langer Prozess. Aber ich habe zum ersten Mal wirklich in der Tiefe begriffen. Und ich bin noch nicht ganz durch, es ist noch ein Prozess. Aber ich möchte es euch weitergeben, weil ich merke, wow, so viele Leute werden durch meine Geschichte berührt und kommen in Kontakt mit Gott. Und gestern dann zum Schluss, ich weiß nicht, wie viele sich bekehrt haben, 30, vielleicht auch mehr, waren auch Mitarbeiter dabei, aber vielleicht auch mehr, ist ja auch egal. Aber ich habe gedacht, wow, für die 30 war es wert. Amen. Nachzufolgen. Und zum Schluss natürlich bei Meet and Greet, wenn die Leute kommen, da waren wieder eine Menge Männer, die vor mir standen und weinten. Das ist schon interessant. Ein so ein Halbamerikaner, so groß, Servus, stand vor mir, ja, und er kann seinen Eltern nicht vergeben und die sind ganz schlimm und quälen ihn immer noch und so. Und ich habe für jeden die Antwort von Gott gehabt. Ich habe gesagt, Mach, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst deinen Eltern jetzt erstmal eine Zeit aus dem Weg, gehst nicht mehr hin, dass du nicht mehr verletzt wirst und erstmal Abstand gewinnst und wieder in die Freude kommst, sie zu besuchen. Oder du bist schlau und weise und wirst vom Reaktionschristen zum Aktionschristen. Das sind die wenigsten auf dieser Welt. Und dann meint er, ja, was meinst du damit? Ich sage, ja, du reagierst immer auf das, was deine Eltern dir sagen, wie sie dich erneut verletzen, wie sie dich erneut runtersprechen und dich niedermachen. Sag ich, sei doch mal einen Schritt voraus. Das nächste Mal, wenn du sie besuchst, bete. Und sag, Jesus, ich gehe das nächste Mal mit dir hin, nicht alleine. Und dann betest und sagst, alles, was meine Eltern heute sagen, und sei es noch so verletzend, ich vergebe ihnen jetzt im Voraus. Und du nimmst dem Teufel den Wind aus den Segeln. Und da draußen ist so eine Not, Leute. Überall spüre ich das immer wieder, diese Not. Dann kam einer mit so einem Bikerbart, steht vor mir, so ein kleiner Italiener. Und dann steht er nach 30 Sekunden vor mir. Die Tränen fließen, er hat kein Wort rausgekriegt, denke ich, was wird denn das jetzt? Ja? Und er sagt, Thomas, von der ersten Minute von deinem Musical, dachte ich, das ist ja meine Geschichte. Das ist ja 1:1 meine Geschichte, wie mein Vater mich behandelt hat. Und heute Abend konnte ich ihm vergeben. Ja. Ist das nicht der Hammer? und noch ein paar andere Gespräche. Und ich merke, die Leute verstehen nicht, was Vergebung ist. Diesem großen Amerikaner, Halbamerikaner, habe ich gesagt, weißt du, du musst deinen Eltern vergeben. Das ist das Lieblingswort bei Christen, vergeben. Da habe ich gesagt, weißt du, du vergibst nicht primär, dass deinen Eltern vergeben ist, weil du denkst ja, die sind Täter, die können gestraft, stimmt's? Sag ich, komplett falsches Denken. Deine Eltern sind Täter und Opfer in einem. Sie werden vom Teufel gebraucht, um dich zu schikanieren, damit du verletzt bist und damit du nicht in den Glauben kommst. Sag ich, vergib deinen Eltern. Vergib ihnen, damit du frei wirst. In dem Moment, wo du vergibst, geht's dir gut. Amen. Ich hab's erlebt. Ich weiß, von was ich spreche. Und bei mir war es auch nicht leicht. Und da kam so eine Mutti mit so einem kleinen Jungen, ich weiß nicht, wie alt er war. Und da sagte, ja, mein Sohn hat eine Frage, darf er das fragen? Sag ich, ja. Ja, du hast doch einen abgestochen und das Messer ging nicht in den Bauch. War das dann stumpf? Das sage ich, nee. Ja, war das kein echtes Messer? Sage ich, doch. Ja, ist das Messer umgebogen? Sage ich, nein. Sag ich, wo ich zugestochen habe, habe ich gespürt, dass dem das Messer in den Bauch ging. Dreimal. Aber es kam kein Blut. Ja, ja, wie kann sowas sein? Sag ich, weil Gott mächtig ist. Sag ich, Menschen glauben eher, dass UFOs rumfliegen, dass Gott ein Gott der Wunder ist. Aber mein Gott ist ein Gott der Wunder. Ja, warum ist das Messer da nicht rein? Das sage ich, weil ich heute sonst nicht hier wäre und mit dir reden könnte. Ich würde bei denen sitzen, im Gefängnis. Ja, logisch, oder? Ich sage, weißt du, unser Gott ist so mächtig, da kannst du mit dem Leopard 2 auf einem auf den Bauch schießen, dann macht ein Engel die Hand davor, passiert gar nichts. Da stand er da, sage ich, weiß, es ist viel für einen kleinen Junge, ne? Okay. Ja, und das war wirklich ein echtes Messer. Sag, ja, das habe ich noch zu Hause. Ja. Das habe ich aufgehoben, aus dem Grund, weil ich wusste, irgendwann kommt so eine Frage. Schon lustig. Ja. Ist Gott gut? Halleluja. Meine heutige Predigt heißt, du bist nie allein. Du bist nie allein. Nie. Wenn du Christ bist, dein Leben Jesus gehört, bist du nie alleine. Ich glaube, das haben wir gar nicht so realisiert, oder? Es gibt so Spuren im Sand, wo du nur eine Spur siehst, und dich dann beschwerst und sagst, Jesus, warum hast du mich alleine gelassen? Und Jesus wird dir sagen, Thomas, ich habe dich getragen. Das ist meine Fußspur, nicht deine. Ich habe dich getragen durch jede Not. Wisst ihr, wenn ihr Kinder Gottes geworden seid, dass es keinen Tag, keine Stunde, keine Minute, keine Sekunde gibt, wo ihr alleine seid? Wir spüren oft was anders, gell? Und ich sage euch oft, Emotionen sind nicht die Wahrheit. Wo der Teufel uns am meisten aufs Glatteis führt, ist mit Emotionen. Ich fühle mich aber nicht gut, ich spüre das nicht. Das sind die schlimmsten Christen, die es gibt. War Jesus so? Lesen wir im Wort, Jesus stand morgens auf, trank einen Kaffee, dann aß er eine Brezel und dann sagte er zu den Jüngern, mir geht's heute nicht gut, wir bleiben heute zu Hause. Lesen wir das in den Evangelien. Jesus stand auf und er ging in der Kraft des Heiligen Geistes, lesen wir. Er ging in der Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, dass Gott dich nie verlässt, nicht mal wenn du sündigst? Wir denken, Gott ist weg, wenn wir sündigen. Der kann nicht weggehen, weil der hat Raum gemacht in dir, der wohnt in dir. Gott verlässt dich nicht, wenn du sündigst. Das ist eine Offenbarung für manche Christen, ne? Vor allem für die Religiösen. Ich habe ja schon Diskussionen auch hier gehabt in diesem Hause mit Leuten, die gesagt haben, wenn du sündigst, verlierst du deine Errettung. Dann habe ich gesagt, wann gewinne ich die denn wieder? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, da müssen wir jeden Tag Jesus kreuzigen, oder? Mann, wie kann man nur so blind werden? Aber ich meine es nicht böse gegen die Leute, versteht ihr? Die kommen aus anderen Gemeinden, haben dort Zeugs gehört, das bringen sie mit hierher und sie wissen es nicht besser. Gott verlässt dich auch in der Sünde nicht. Heißt es, dass du fröhlich sündigen kannst? Nein, überhaupt nicht. Du spürst, dass du dich x-mäßig fühlst, wenn du sündigst, richtig? Und das ist gut so, das ist Gottes Liebe. Wenn deine Kinder nicht machen, was du sagst, dann gehst du auch nicht hin und sagst, Kleiner, ist das toll. Oder? Ich hoffe es zumindest, dass du deine Kinder erziehst und nicht laufen lässt. Ich war die Woche mit einem guten Freund frühstücken in einer Bäckerei. Und als ich reinkam, war ein Lärmpegel. Ich dachte, was ist denn hier los? Kindergarten oder was? Da waren zwei kleine Mädels da, so 5, 6 und ihre Muttis. Und die Muttis und haben sich gefreut, sich zu unterhalten. Und die Kinder haben sich gefreut, zu spielen. Und 15 andere Gäste waren genervt von diesen zwei Mädels. Habe ich gedacht, Kinder sind Kinder, ist okay. Aber die rannten durch die ganze Ding, schreiten, kreischten, haben den Ball rumgeworfen. Da war, also, ich sag mal, habt ihr keine Erziehung? Aber seht ihr, Jesus hat gesagt, an Früchten soll man es erkennen. Was sie zu Hause nicht leben, können sie in der Gaststätte nicht leben. Wo zu Hause alles erlaubt ist mit den Kindern, wo sie freie Bahn haben, oh, die sollen glücklich sein. Genauso wie sie es daheim es lernen, machen sie es wo? In der Öffentlichkeit. Genauso ist jeder Christ. Was du zu Hause nicht lebst, wenn du zu Hause nicht betest, nicht Bibel liest, nicht den Herrn anbetest, keine Lobpreislieder laufen lässt, wenn du zu Hause die ganze Zeit schlecht drauf bist, genauso kommst du in die Gemeinde. Genauso bist du am Arbeitsplatz. Genauso bist du mit deinen Nachbarn. Und dann sagst du deinen Nachbarn, möchtest du Jesus kennenlernen? Da sagen die, kennst du Jesus? Ja. Okay, ich habe schon genug Probleme, weil so wie du möchte ich nicht werden. Habe ich auch schon gehört. Stimmt's? Also wenn wir Jesus nicht ausstrahlen mit Freude und wir sollen nicht rumlaufen mit so einem religiösen Grinsen. Hallo, kennt ihr den Heiland schon? Das ist das andere Extrem. Wir sollen fröhlich sein und in der Freude des Herrn sein, aber wir sollen auch normal sein. Richtig? Gestern hat mich einer angesprochen, so sah schon so, dachte ich, das ist eine Satanistin, die sieht schon komisch aus. Hat gewartet, bis sie dran kam, dann kam sie zu mir und wie sie mich anspricht, spüre ich Jesus. Denke ich, nee, ist keine Satanistin, hat nur ein bisschen so die Optik. Und das finde ich gut. Dann sagt sie zu mir, Thomas, ich baue da gerade so eine Gebetsgruppe auf mit Jugendlichen. Das sind lauter so Heavy-Metal-Freaks. Würdest du da mal kommen und predigen und erzählen und da sein? So, ja klar. Ja, wirklich jetzt? Sag ich, ja. Sag ich, mach ich, komm ich. Weil es gibt niemand Besseres, der in der Szene dienen kann, wie jemand, der aus der Szene kommt. Eine Ex-Prostituierte ist die beste Wahl Gottes für die Prostituierten, um ihnen Jesus nahezubringen. Der Beste, um bei Drogensüchtigen zu dienen, ist der mal drogensüchtig war. Wenn du mal in der Szene warst, so wie ich, die merken innerhalb 10 Sekunden, ob du echt bist oder ein Schwätzer. Du kannst zu den Rockern nicht, du kannst zu den Hells Angels oder sonst zu welchen nicht einen von der Bibelschule hinschicken. Und da geht er ans Clubheim rein und sagt, hallo, kennt ihr schon den Herrn Jesus? Da siehst du Comic, der fliegt. Fly, Robin, fly. Der ist schneller draußen wie drin. Das geht nicht. Das geht nicht. Bei den Rockern passiert alles über Beziehung. Du musst da 10-mal ins Clubheim, dass die dich kennenlernen. Und dann erst, wenn sie Vertrauen zu dir haben, dann kannst du langsam anfangen und deinen Mund öffnen. Und dann werden die sogar fragen, was bist denn du für einer? Irgendwie bist du anders. Und dann sagst du, ja, weil ich Jesus kenne. Was, Jesus, bist du schon wieder so ein frommer Heiliger? So, überhaupt nicht. Ich komme auch aus der Szene, aber ich habe Jesus entdeckt. Ja, wie jetzt? Und schon geht das Gespräch los. Und dann ist die Türe offen. Das ist echt, versteht ihr? Das funktioniert überall, im Arbeitsplatz, in der Familie, überall. Du bist nie alleine. Ist euch das bewusst? Manchmal predigen hier neue Leute und dann machen sie 20 Zettel. Das Normale, das habe ich am Anfang auch gemacht. Und dann sage ich oft, lass es weg. Oh, das kann ich noch nicht. Dann mach's. Weil wir üben keinen Druck aus, oder? Wir wollen, dass Leute in ihre Berufung kommen. Und dann mal nach dem zweiten, dritten Mal, auch bei Sonja war es so, sagt sie, ja, ich bin beim dritten Mal gar nicht mehr zu meinem Zettel gekommen. Sage ich, Halleluja, das ist der Heilige Geist. Wenn die Angst weg ist, übernimmt der Glauben. Und ich sage, vertraue auf den Heiligen Geist, der wird dir den Mund füllen. Und war es so bis jetzt? Immer. Heilige Geist benutzt, wenn er will. Der Lautsprecher ist völlig wurscht. Amen. Ich bin so froh, dass wir hier Freiheit haben, oder? Dass wir Freiheit haben. Du bist nie allein. Ob du in der Sünde bist gerade oder ob du himmelhoch jauchzend bist, Jesus ist immer bei dir. Der König wird dich nie verlassen, haben wir vorhin gesungen. Ist das die Wahrheit? Jesus wird dich nie verlassen noch versäumen. Er bleibt bei dir, er ist treu. Und ich merke, dass viele, die sich Christen nennen, Jesus überhaupt gar nicht kennen. Sie kennen Kirche und mit Kirche meinen sie mein Gebäude. Viele Pastoren und Pfarrer sind so, sind stolz auf ihre Kirche, auf ihren Dom. Hat Gott gesagt, baut mir eine Kirche, baut mir einen Dom? Steht nicht ein einziges Mal im Wort. Selbst das Wort Kirche kommt vom Wort, was Gemeinschaft heißt. Interessant, oder? Es geht um Gemeinschaft. Wir können uns wie die ersten Christen in den Katakomben Roms treffen, wo die Leichen liegen und stinken. Und wenn du da bist und anfängst, Gott zu loben und zu preisen, wird es ein Wohlgeruch. Mitten unter den Totengebeinen. Als Kaiser Nero anfing, die Gemeinde zu verfolgen und zu verbrennen und in den Arenen den Löwen vorzuwerfen und vieles mehr, ist die Gemeinde in den Untergrund. Und da war Gott. Dann hat Kaiser Nero Scheingemeinden gegründet mit Scheinzungensprache und dann kamen sie wieder raus aus ihren Löchern. Und dann hat er sie wieder eingefangen und hat sie wieder umgebracht. Und zum Schluss sind die Christen weise geworden. Die haben gesagt, am Freitag treffen wir uns um 19 Uhr. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wo. Und die Echten, die den Heiligen Geist hatten, haben sich getroffen. Die anderen nicht mehr. Die mussten lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Amen. Auch für uns gilt es heute. Wir müssen fragen, Heiliger Geist, wo willst du mich haben? Heiliger Geist, wo ist mein Platz? Was ist dran? Vor ein paar Monaten habe ich eine Predigt hier gehabt, das ist noch nicht lange her, habe ich gesagt, ohne Leid keine Herrlichkeit. Könnt ihr euch erinnern? Jede Veränderung an deinem Charakter, an deinem Herzen, in deinem Leben, macht Gott durch Leid. Das ist eine erbauliche Botschaft, gell? Aber Leid hat die Kraft, unseren Charakter zu verändern. Zeig mir einen in der Bibel, einen einzigen, inklusive Jesus, der nicht durch Leid ist. Ist Jesus durch Leid? Oh ja, oh ja, oh ja. Ist Petrus durch Leid? Oh ja. Ist Paulus durch Leid? Oh ja. Ist Timotheus durch Leid? Ist Mose durch Leid? David, Elia, Elisa, wie heißen sie alle? Auch die Frauen, Deborah und wie sie alle heißen. Miriam, sind die durch Leid? Sind alle durch Leid. Aber das Ziel war die Helligkeit. Korrekt? Ich habe gestern Helligkeit erlebt. Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, zieh du die Leute vor, zieh weiter, weiter. Dann kamen anfangs nicht so viele, habe ich gesagt, nein, 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 da schaue ich nicht drauf. Herr, zieh weiter, da sind noch genug da, die auch nach vorne sollen. Zieh, zieh. Und dann wurde es immer voller vorne am Kreuz. Und dann habe ich gesagt, Herr, heute Abend ist, wo ich die Helligkeit sehe. Wo ich sehen darf, die Helligkeit. Und wo ich merke, wow, jede Träne war es wert. Amen. Und es gibt lustige Sachen. Links von uns saß, also links neben mir saß Malis und da nebendran ein Ehepaar. Ich würde mal sagen, die haben gut Cash gehabt. Die sahen relativ reich aus. Die Dame war sehr gepflegt, gut ausgedrückt. Und dann fragt sie es da, ja, haben sich hingesetzt, hat sie mal kurz am Anfang rübergeguckt, hat sich nicht für mich interessiert, ich mich auch nicht für sie, wegen ihr bin ich nicht dort gewesen. Ja? Wo sie dann langsam geschnallt hat, wer ich bin, dann ging der Kopf nimmer weg. Da war die ganze Zeit so, und dann, Jesus, ich möchte jetzt meine Ruhe, ich kann nicht leiden, die ganze Zeit. Und zum Schluss hat sie mich so, oh, im liebsten gesagt, ich bin nicht der Heiland. Ja, das ist ein anderer, der Platz ist schon vergeben. Aber ich amüsiere mich so, wie Menschen sind. Ja, sobald du irgendwie, irgendwo, dann, oh, ich bin immer noch dasselbe. Amen. Bin immer noch aus Fleisch und Blut, mache immer noch die gleichen Fehler oder nicht mehr so viel, aber ich bin nicht ohne Fehler. Amen. Und ich lasse mich von niemand auf den Podest stellen. Das ist gut, das ist gesund. Lass du dich auch von niemand auf den Podest stellen oder auf den Sockel. Der Sockel ist so schmal, da musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst. Das ist saumäßig anstrengend. Setz dich lieber gleich hin und dann merken die Leute, oh, der hat auch Fehler, der hat auch Macken, oh, der haut auch mal einen raus, der wehtut. Ja, so sind wir Menschen nun mal. Amen. Und wenn Menschen dich verletzen, dann weißt du, dass Jesus dir was lernen will. Schau weg von den Menschen. Manchmal ein langer Prozess, manchmal sehr schmerzhaft, aber schau auf Jesus. Amen. Mal sind es deine Eltern, mal die Großeltern, mal dein Mann, vielleicht deine Frau, vielleicht deine Kinder, vielleicht dein Chef, vielleicht ein Vorgesetzter. Es gibt immer Menschen in deinem Leben, die der Teufel benutzen will. Er will sie zu Tätern machen und sie sind Opfer. Täter sind sie in dem Moment, wo sie dir wehtun. Opfer sind sie auch in dem Moment, weil der Teufel sie ja missbraucht. Schau weg von den Menschen. Du kannst so schnell vergeben, wenn du wegschaust von den Menschen und sagst, Herr, ich weiß, der ist Opfer und ich bete jetzt für ihn, dass du ihn veränderst. Ich vergebe ihm jetzt. Amen. Leute, ich werde nicht müde, über Vergebung zu predigen. Ich werde nicht müde, weil es ist nicht eine Option. Christen denken, ich habe die Wahl, ob ich vergebe oder nicht. Gott sagt nein. Wenn ihr nicht euren Schuldigern oder euren Sündern vergebt, kann der Vater dir nicht vergeben. Glaubt ihr das? Dass Jesus das so genauso meint, wie er das gesagt hat? Absolut. Was heißt das dann? Du kannst nicht durchs Leben gehen und sagen, ja, dem vergebe ich nicht. Schluss aus. Und es gibt harte Geschichten da draußen, wirklich harte Geschichten. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir vergeben müssen. Meinem Vater habe ich in einer Nacht vergeben. Für meine Mutter habe ich 10 Jahre gebraucht, meiner Mutter zu vergeben, mit 4 knallharten Ansätzen. 4-mal angesetzt und 3-mal dachte ich, oh, ich bin durch. Und habe ich gemerkt, wow, bin schon wieder nicht durch. Es ist egal, wie lange es dauert. Das ist nicht die Frage. Jesus hat Zeit und Geduld. Du darfst nur in deinem Herzen nicht den Gedanken zulassen, gut, dann lasse ich es halt. Du musst sagen, nein, Herr, ich kann nicht. Ich merke, es tut immer noch weh. Du hast dann vergeben, wenn es nicht mehr weh tut. Dann bist du durch. Wenn es nicht mehr weh tut, bist du durch. Und wem tut es nicht mehr weh? Dir. Wenn du spürst, tut mir nicht mehr weh, hast du vergeben. Unabhängig, ob die Person sich immer noch so schlimm verhält, immer noch so drauf ist, immer noch Sprüche klopft, immer noch blöd ist, werde frei davon. Amen. Wenn du nicht frei wirst, spielen diese Leute auf dir wie auf einem Keyboard. Du versuchst ihnen zu gefallen, du versuchst irgendwie, dass sie damit aufhören und sie werden nicht damit aufhören, solange sie Jesus nicht kennen. Und dann leben die dein Leben. Du wirst von den Umständen und von Menschen gelebt. Du bist niemals frei. Die schönste Freiheit ist nicht die in Deutschland, anstatt in China. In China kann auch einer viel freier sein mit allen Repressalien, die es da gibt für Christen und für die Menschen. Kann freier sein wie einer hier, der stinkereich ist und den ganzen Tag nur traurig ist oder sonst irgendwie. Korrekt? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, bist du in deinem Herzen frei? Glücklich bist du dann, wenn kein Mensch auf dieser Welt dich mehr leben kann. Wo du frei bist und sagst, ist mir egal, was die Leute denken, ist mir egal, was die Leute sagen. Ich meine das nicht blöd oder überheblich, dass du komisch wirst, sagst, boah, ich drehe jetzt die Musik auf, mir egal, ob mein Nachbar sich aufregt. Das habe ich nicht gepredigt. Ich habe gesagt, solange die Leute dich nicht mehr leben können, Umstände, Situationen, eine Rechnung Montagmorgens, dich nicht sofort in Panik versetzt, sondern du sagst, mein Gott ist größer. Amen. Ich mache mein Gott größer als Problem. Und das ist das Größte, was die Christen nicht verstehen. Sie machen immer ihr Problem größer als Gott. Geh nicht zu Gott und sag, wie groß das Problem ist. Geh zu deinem Problem und sag, wie groß dein Gott ist. Jesus hat gesagt, sprich zum Berg und erhebe dich und er wirft sich ins Meer. Der hat nicht von Bergen gesprochen in der Natur, sondern er sprach von deinen Problemen und Herausforderungen. Amen. Und das muss man lernen, das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn du kein gutes Elternhaus gehabt hast wie ich, wo du eigentlich fürs Leben gar nichts lernst, außer dass alles Manipulation, Kontrolle und Schläge ist, dann brauchst du lange. Ich habe Jahrzehnte gebraucht für manche Prozesse. Aber ich habe sie gelernt. Amen. Und für meine Kinder war das Leben viel leichter wie für mich. Warum? Weil ich gewusst habe, ich mache es nicht so wie mein Vater. Ich habe mich manchmal auch erwischt, wo ich wütend und zornig geworden bin, habe ich gesagt, Jesus, nimm sofort den Zorn aus meinem Herzen. Ich will nicht so sein wie mein Vater. Amen. Mein Vater ist nicht mein Vater. Er ist mein natürlicher Erzeuger. Aber ist nicht mein Vater. Mein Vater ist im Himmel. Amen. Ich heiße Thomas Christus, nicht Thomas Bauer. Für Menschen heiße ich noch Thomas Bauer, aber für mich in meinem Herzen heiße ich Thomas Christus. Amen. Und dann siehst du, wie gut es dir geht, wenn du frei bist. Gott wird dich niemals verlassen noch versäumen, haben wir vorhin gesungen. Er wird dich nie verlassen. Er wird dich nie verlassen. Leute, ich habe immer wieder Gespräche mit Christen und mir blutet das Herz. Das Einfachste ist, mit Neubekehrten zu arbeiten, wenn die hierher kommen. Die kriegen gleich das gute Brot, ohne Schimmel, ohne 14 Tage alt, steinhart, dong, dong, dong. Nein, es gibt frisches Brot hier jeden Sonntag, jeden Donnerstag. Amen. Das ist so leicht, auf einer grünen Wiese ein Haus zu bauen, ist so leicht. Aber wenn Menschen hierher kommen, wo das Haus zusammengefallen ist, da liegt ein Trümmerhaufen. Leute, du kannst da nicht bauen. Du musst erstmal jahrelang manchmal die Trümmer wegräumen, bis da wieder eine grüne Wiese entsteht. Aber Gott macht es. Amen. Aber manchmal, wenn ich so mit Leuten Kontakt habe und was sie mir so erzählen, dann denke ich manchmal, boah, ich weiß nicht, wo anfangen und aufhören in ihrem Leben. Ein riesiger Trümmerhaufen. Und ihr wisst ja, wie das beim Sperrmüll ist, ne? Stell mal ein kleines Buffet raus. Und dann guckst du mal morgens, was da los ist. Das hat ganz viele Geschwisterchen bekommen über Nacht. Und dann der Haufen wird immer größer. Wird er nicht innerhalb von wenigen Tagen abgeholt? Nach einer Woche ist da ein riesen Haufen Müll. So ist es oft im Leben von Menschen. Der Müllhaufen wird immer größer. Weil wenn du dem Ersten nicht vergibst, der dich verletzt, kommt der Nächste. Und der verletzt dich wieder. Und manche Christen haben wie eine Leuchtreklame hier auf der Stirne. Und da steht drauf Missbrauch. Missbrauch, 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 Missbrauch. Und für jeden Sadist braucht es auch einen Masochist. Für jeden, der quält und andere schikaniert, braucht es einen, der es empfängt. Stimmt es? Schikane und Missbrauch und Verletzung geht nur, wenn der andere auf Empfang ist. Korrekt? Wenn der andere in sich ruht, kannst du hingehen und sagen, du bist das größte A, Punkt, 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 auf der ganzen Welt, ich hasse dich. Sagt er, dein Problem, nicht meins. Der läuft weiter, sagt, das nehme ich nicht an. Ich fülle meine Taschen nicht mit dem seinem Hass. Der läuft weiter und ist frei und bleibt frei. Aber wenn du auf Empfang bist und steht Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Ich habe in meiner Zeit über 30 Jahre jetzt als Christ und über 20 Jahre als Pastor festgestellt, Frauen, die aus einer Familie kommen, wo der Vater Alkoholiker war, die suchen sich immer einen Freund, der Alkoholiker ist. Ist das nicht krank? Dann werden sie verhauen, missbraucht, manchmal auf den Strich geschickt und dann machen sie Schluss nach zig Jahren und was holen sie sich wieder? Denselben Typen wieder und du sitzt so da und denkst, Leute, das ist ein Programm, was sie selber gar nicht merken. Für sie verbindet sich Liebe, Annahme immer mit Missbrauch. Sie können nicht unterscheiden, dass echte Liebe von Gott bedingungslos ist. Das kennen diese Menschen nicht. Und sie suchen sich wieder einen, der sie missbraucht und schlägt. Und dann irgendwie das Programm in ihnen ist, die Seele ist so verbogen, dass sie sich plötzlich gut fühlen bei den Schlägen. Und selbst Polizisten haben mit so Frauen zu tun und sagen, zeig doch den Typ an, dann können wir aktiv werden. Nein, das mache ich nicht, ich liebe ihn doch. Versteht ihr, wie brutal Manipulation ist? Und wie schlimm das ist, wenn Menschen von anderen gelebt werden? Ich habe mich oft gefragt, warum Frauen freiwillig für Typen auf den Strich gehen. 2 Monate vor meiner Bekehrung kam auch eine zu mir, sagt, sie will für mich anschaffen gehen. Dachte ich, finde ich cool. Machen wir. Dann habe ich da schon einen Platz im Puff gehabt. Ich kannte ja Leute aus der Szene. Und dann habe ich mich bekehrt, Gott sei Dank. Bei ihr musste ich mich nicht entschuldigen und um Verzeihung bitten, weil es kam nicht dazu. Aber ich habe auch gedacht, ist die doof? Die bietet mir an, für mich auf den Strich zu gehen. Frauen sind verrückt, gell? Aber Männer genauso. Zum Glück hat gerade keiner Amen gesagt. Das bin aber erleichtert, du. Bei den Frauen meine ich, ne? Aber Gott ist gut. Gott hat einen guten Plan mit jedem Menschen. Das war gestern so das Thema. Gott hat einen guten Plan mit jedem Menschen. Und überlege mal, eine Stadt wie Ludwigsburg, ich weiß nicht, wie viele Einwohner die hat. Weiß das jemand? 80.000? 60.000? Keine Ahnung. Und dann sind da Tausende in der Halle. Gott macht ein Event. Die Halle kostet garantiert 100.000 Euro für das Wochenende, wenn es reicht. Also ich weiß die Preise, mal ist mehr, mal weniger. Und überlege mal, dann gehen da jeden Abend, ich sag mal 30 vor, es sind 90 Menschen. Ein Aufwand und Arbeit von 150 Mitarbeitern, damit sich 90 in einer Stadt bekehren. 90. Du weißt nicht, was die 90 wieder freisetzen. Ja, verstehe mich richtig. Aber ich sitze manchmal da und denke mir, was das alles Arbeit ist. Jahrelange Planung, Vorbereitung und alles. Und dann kommen so wenig Menschen, ich sage mal so wenig salopp, ihr versteht mich, oder? Aber überlegt mal, was Gott für einen Aufwand betreibt, dass ein paar sich bekehren dürfen. Nur kann das. Weiß noch jemand den Satz von letzter Woche? Danke. Nur Liebe kann das. Nur Liebe wendet alles auf, um dich zu finden. Amen. Nur Liebe wird alles investieren, um dich zu finden. Und da sehe ich die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters. Und da ist so ein Hunger da draußen. Als die Menschen mich dann am Meet and Greet Stand entdeckt haben, ich bin ziemlich spät raus, weil ich nicht hochkam, weil alle auf einmal gingen. Aber die Letzten, die rauskamen, ich habe bei manchen, das ist so, das ist er. Und da habe ich so gesehen in ihren Augen, so dieses, immer dieses Unterwürfige und dieses Starallüren. Ich mag das ja überhaupt nicht, das wisst ihr. Aber es ist eine Not in den Menschen. Nicht ich bin die Lösung, Jesus. Ich freue mich für die, die kamen und gesagt, danke Thomas, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Habe ich gesagt, ja, alles kostet einen Preis. Ja, wie meinst du das? Ich habe mit meinen ganzen Geschwistern keinen Kontakt mehr. Ja, warum das denn? Sag ich, ja, es sind auch ihre Eltern. Und es ist, die Geschichte ist nicht toll über meine Eltern, oder? Und das habe ich nicht bedacht, sonst hätte ich es vielleicht gelassen. Wenn ich es bedacht hätte, hätte ich es vielleicht gelassen. Und ich sage, nee, das ist mir zu hart. Aber jetzt ist es rum. Das Buch ist draußen, die Geschichte ist draußen, die Musicals laufen. Jetzt kann ich nicht mehr zurückfahren. Aber meine Geschwister sind sauer und ich verstehe es, dass sie sauer sind. Ich kann es nachvollziehen. Aber ich weiß, Jesus hat gesagt, ich soll das machen. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da sind wir schon wieder beim selben Thema. Aber es kostet einen Preis. Ich habe meine Geschwister verloren. Wir waren immer alle ganz eng. Aber mir ist der Preis relativ egal. Es tut mir weh, aber es ist mir relativ egal. Weil wenn ich die Menschen sehe, die 30, ich sage jetzt einfach 30, ich weiß nicht, wie viel es sind, wenn ich 30 sehe, die errettet sind, war es das wert oder war es das nicht wert? War es der Aufwand wert? War es die Arbeit wert? Das viele Beten? Es war es wert. Amen. Wenn einer zum Glauben kommt, einer, war es das wert? Ich frage dich mal, wenn Jesus gewusst hätte, von 7 Milliarden Menschen und dann die anderen, die noch alle schon mal auf der Welt waren, sind wir vielleicht bei 8 oder 9 Milliarden, keine Ahnung, wie viele Menschen bis heute jemals geboren wurden. Aber wenn Jesus gewusst hätte, nur ein einziger aus 8 Milliarden Menschen wird sich bekehren, denkst du, Jesus wäre ins Kreuz oder hätte gesagt, das ist mir zu wenig. Was hat er dann gemacht? Er hätte es gemacht. Er wäre ans Kreuz und hätte gesagt, ich bin bereit zu sterben. Amen. Mich wühlt es alles auf. Ich habe heute Nacht vielleicht knapp 3 Stunden geschlafen. Mehr nicht. Ich bin hundemüde. Aber ich weiß für was. Ist Gott gut? Ich konnte mich heute Morgen wenig vorbereiten. Ich sage, Jesus, predigt du. Ich habe heute keine Lust. Sag du, was du Lust hast. Ich bin hundemüde. Irgendwie belohnst du alle wieder und mich auch. Gott weiß es, oder? Gott weiß es. Ich bin mal gespannt und ich wünsche mir, dass noch mehr entsteht. Die Leute sagen mir immer, Thomas, wir bräuchten mehr wie du. Ich denke es manchmal auch. Find mich cool. Nee, nicht wirklich. Wir bräuchten einfach nicht mehr Thomas, wir bräuchten mehr Leute, die bereit sind, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, egal aus welchem Dreck ich komme oder aus welchem Palast ich komme, ich diene Jesus. Egal wo, egal wie. Ich lasse meine Vergangenheit los, ich lasse meine Verletzungen los, ich lasse alles los, den ganzen Rucksack, den ganzen Ballast. Manche Leute können nicht weit laufen, die haben so einen Rucksack an, haben 50 Kilo Backsteine drin und sagen, mein Leben ist so schwer, ist so anstrengend. Und Jesus sagt, zieh den Rucksack aus. Nein, ich bin so gewohnt, das ist schon so lang da, ich mag mich nicht trennen. Verrückt, hä? Ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemand und mir erzählt er, dass seine Großeltern okkult sind, Okkultisten und Hexerei betrieben haben. Und er spürt, dass er nicht davon frei wird. Dann habe ich gesagt, ja, wir können da beten. 1 Minute, länger brauchen wir nicht, bist du frei von. Amen, glaubt ihr das? Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Ich habe keine Angst vom Teufel, der hat Angst vor mir. Ich hoffe, er hat auch Angst vor dir. In dem Moment, wo du weißt, wer du bist, bekommt er Angst. Wenn du nicht weißt, wer du bist, funktioniert nicht, oder? Wenn ein Polizist in die Ausbildung geht und Polizist werden will, kannst du denn nicht nur am ersten Tag eine Uniform anziehen und die Knarre an die Seite und sagen, so, jetzt bist du Polizist. Der wird so unsicher sein, der wird gar nicht wissen, was er machen soll. Korrekt? Der muss erstmal in die Ausbildung. Er muss Gesetze pauken. Er muss lernen, was er darf und was er nicht darf. Korrekt? Er muss lernen, wie weit seine Autorität geht. Wenn einer hier in Heidelberg Polizist ist und er kommt auf die Idee, ich fahre jetzt mal nach Berlin und verhafte einen, geht es? Nein, warum geht es nicht? Weil er dort keine Autorität hat. Korrekt? Es gibt Polizeidienststellen vor Ort, dann gibt es die Landespolizeidirektion, es gibt Polizei, die für ganz Baden-Württemberg zuständig ist, das Landeskriminalamt und es gibt das BKA, das ist das Bundeskriminalamt. Wenn du beim BKA bist, kannst du in ganz Deutschland Leute verhaften. Versteht ihr, was ich sage? Und so ist es auch in der Gemeinde, im Dienst. Du wächst rein in Autorität. Und wenn du im Kleinen treu warst, setzt Gott dich über mehr. Amen. Und so musst du lernen, dass Autorität in deinem Leben gegeben ist. Und dann darfst du es aber auch nicht missbrauchen. Du kannst nicht hingehen, die Leute kaputt machen. Dynamis, erinnert ihr euch? Das griechische Wort? Da kommt auch das Wort Dynamit her. Kennt ihr Dynamit? Du kannst mit Dynamit einen Weg durch die Alpen sprengen und Tunnel sprengen und die Leute sagen, endlich haben wir einen Tunnel müssen, nicht mehr über den Berg. Oh, ist das toll. So ist es im Geist. Wo du Leuten die Wahrheit gibst und sagst, du brauchst das nicht mehr tun. Jesus hat dich frei gemacht. Das ist wie Dynamit, was die Ketten in deinem Leben sprengt und dich rausbringt aus der Macht, wo du die ganze Zeit gedient hast. Du kannst sagen, ey, du musst nicht mehr saufen. Triff eine Entscheidung, werd frei vom Alkohol. Egal was es ist. Dynamit, boom. Halleluja, wenn Ketten in die Luft fliegen. Halleluja, Amen. Du kannst aber auch zu Menschen hingehen und sagen, Martin, du Alkoholiker, ich sehe es genau, Gott hat mir gezeigt, du säufst heimlich. Und der Martin wird immer kleiner am Stuhl und denkt sich, da gehe ich nie wieder hin. Der hat mich blamiert vor der ganzen Mannschaft. Ist das Gott? Redet Gott so? Blamiert Gott Menschen? Nein, niemals. Er ist ein Gentleman. Er wird sagen, Martin, komm her, nach dem Gottesdienst brauche ich noch 10 Minuten mit dir. Kriege ich die? Ja, okay. Und dann kannst du 1:1 reden. Und dann kannst du sagen, Martin, der hat mir gezeigt, dass du heimlich trinkst. Ich nehme den Martin, weil ich weiß, er trinkt nicht heimlich. Der trinkt unheimlich. Nee, Spaß. Und dann kannst du sagen, hey, Gott hat mir gezeigt, das und das Problem war in deiner Kindheit, seitdem trinkst du. Willst du frei werden? Ja, komm, wir beten. Und dann setzt du das Dynamit da an, wo Gott dir sagt. Und machst seine Ketten und seine Fesseln. Boom. Amen. So wichtig, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Was Gott für uns hat. Möchtest du, dass deine Kinder freier sind wie du? Dann lebe es vor. Anders geht's nicht. Kleiner. Papa, fang nie an zu rauchen. Oh, das ist so ein Dreckszeug. Meint ihr, dass das funktioniert? Ich habe gestern ein Video gesehen von so einem alleinerziehenden Vater in Amerika, seine kleine Tochter nebendran, und er macht ein Video fürs Jugendamt. Und da saß er mit Krawatte, Anzug, die Kleine nebendran. Wenn ich es nochmal finde, teile ich es vielleicht auf Facebook. Aber ich fand es mega witzig. Und er so, ja, ich gehe regelmäßig arbeiten jetzt, ich stehe morgen um 7 auf, dann mache ich Frühstück für die Kleinen. Und er sagt, und nach dem Frühstück gehe ich eine Dreiviertelstunde lang joggen und sie sagt, hey Papa, das ist ja gar nicht wahr, du lügst. Dachte ich, ey, das ist ja so cool. Ja, gell? Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit, sag mal. So cool. Und er so, bist du jetzt ruhig? Und es ging dann noch 3-4 Mal. Ich weiß nicht, warum der das irgendwie online gestellt hat. Ich hätte es wahrscheinlich nochmal gedreht, aber okay. Ich fand es so cool, die Kleine so. Und ich sie immer geguckt hat so, hä, was sagt der, was erzählt der? Ist doch alles gar nicht wahr. Also wenn wir es nicht vorleben, unsere Kinder wissen genau, ob es echt ist oder nicht. Korrekt? Halleluja. Psalm 37, Vers 25. Eine meiner Lieblingsbibelstellen. Und auch das letzte Lied übrigens, wo wir gerade gesungen haben, ist eines meiner Lieblingslieder. Da habe ich mich in die Gemeinde reinbekehrt. Das ist so ein Lied, was ich jahrelang gesungen habe, wo ich gemerkt habe, das ist Balsam für mich. Es tut mir gut. Ja, die ersten Jahre waren ja die schwierigsten, weil ich war noch zu viel Rocker, um mich bei den Christen wohlzufühlen, und ich war zu viel Christ, um mich bei den Rockern wohlzufühlen. Ja, es war ein Kampf zwischen der Gemeinde und der Welt. Ja, aber dann gab es Lieder, die wirklich jedes Mal mein innerstes Tief berührt haben, wo ich Jesus gespürt habe, wenn ich diese Lieder gesungen habe. Und habe ich gemerkt, wow, das ist gut. Und auch das hier ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Mal sie dir dick an in deiner Bibel. Ihr wisst Bescheid, wenn deine Bibel heilig ist, kauf dir eine zweite, die nicht so heilig ist, dann kannst du da drin malen. Aber wichtig ist, dass du dir Bibelstellen merkst. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Das sagt jemand, der eine Lebenserfahrung hat, ja? Die Alten haben Lebenserfahrung, die Jungen haben Energie und wenig Weisheit, die Alten haben Weisheit und wenig Energie oft. Stimmt's? Leute, wenn ich Bundeskanzler wäre oder König wäre von Deutschland, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde die Kinderheime und die Altenheime zusammen machen in einem Haus. Und die Alten wären mit Leben erfüllt durch die Kinder, und die Kinder hätten Weisheit, weil sie ältere Leute um sich rum haben, die Mama, Papa, Oma, Opa ersetzen. Glaubt ihr, dass das funktionieren würde? Es wäre für beide Heilung. Und es wird viel weniger Geld kosten. Wir bräuchten viel weniger Betreuer, viel weniger Medikamente. Die Alten würden aufblühen. Glaubt ihr das? Wir hatten ein Altenheim bei uns im Schloss. Da sind wir immerhin, wenn Laterne war, so, da haben wir Laterne gesungen, Sonne, Mond und Sterne. Hat die Omis, die saßen so in ihrem Stuhl, die haben aufgegeben und haben wir geklopft. Das waren mehrere, ich weiß nicht, hunderte von Leuten waren da. Und dann sind wir da rein, haben gesungen und dann hast du gesehen, wie die Omis regelrecht, wie der Körper zurückkommt in eine aufrechte Haltung und die, oh, war das schön, kommt ihr bald wieder, hat mir so gut getan. Ja, das war toll. Für mich war es toll, weil wir fast immer 5 Mark gekriegt haben. Da habe ich gesagt, gehen wir wieder rein. Irgendwann hat uns der Hausmeister erwischt. Ihr könnt nicht hier rein mit euren Laternen. Hier ist Brandschutz. Da haben wir uns welche gekauft mit Batterie und Lichtchen. Wir waren ja weiße, wir hatten ja Geld jetzt. Aber im Nachhinein, wo ich erwachsen war, habe ich gedacht, Mann, irgendwie war das schön, bei den älteren Leuten zu singen. Und ich sehe heute noch so manch Gesicht von der Oma vor mir, die geleuchtet hat, von in geleuchtet. Leute, ich bin jung gewesen und alt geworden und ich habe noch nie einen Gerechten verlassen gesehen. Amen. Ist das Wort Gottes? Ist das jemand, der sich auskennt? Ist das jemand, wo man sagen kann, der hat es erlebt? Der schreibt nicht einfach nur einen schlauen Satz, sondern sagt, ich bin jung gewesen und jetzt bin ich alt geworden. Aber noch nie in meinem Leben habe ich einen Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Amen. Hast du diese Überzeugung? Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich gespürt habe, das tut nicht mehr weh. Manche Bibelstellen tun weh. Wenn du spürst, ich glaub's nicht, fällt mir so schwer, das zu glauben. Und dann, wenn du durchbrichst im Glauben und der Schmerz weg ist, dann spürst du, wow, jetzt ist es Substanz. Meine Kinder werden niemals um Brot betteln. Niemals. Egal, ob ein nächster Krieg kommt, egal, ob die Wirtschaft vor die Hunde geht, egal, was passiert. Amen. Ich meine das voller Überzeugung. Egal, was passiert, meine Kinder werden nie um Brot betteln. Amen. Und auch meine geistigen Kinder nicht. Und auch deine geistigen Kinder nicht. Weil jedem, dem du dienst, ist irgendwo auch ein geistiges Kind von dir. Amen. Halleluja, ist es gut. Ich werde dich nie verlassen und versäumen. Ich hatte Situationen in meinem Leben, vor allem da, wo meine Eltern mich fast totgehauen haben. Gestern hat mich auch jemand gefragt, ja, wie war das, dass du deinem Vater vergeben hast? Das war relativ einfach, ihr kennt die Geschichte. Aber bei meiner Mutter war es viel schwieriger. Die ist 3-mal mit meinem Vater ins Zimmer gekommen, mir aufs Gesicht gesprungen, hat mir ins Gesicht gekrallt. Und dann haben sie mich zusammengeschlagen, 3-mal. Ich habe aus den Ohren, aus der Nase und aus dem Mund geblutet. Konnte 2-3 Wochen nicht mehr in die Schule, haben sie Entschuldigung geschrieben, ich wäre erkältet. Ich konnte meine Schuhe nicht mehr binden. Ich konnte meine Kleider nicht mehr anziehen. Ich konnte nichts mehr, weil sobald ich mit dem Kopf runter bin, bin ich umgefallen, war bewusstlos. Mit 35 war ich beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Dann hat er gesagt, Herr Bauer, als Kind, Sie haben aber brutale Mittelohrentzündungen gehabt, Ihr ganzes Trommelfell ist vernarbt. Dann habe ich gesagt, Junge, wenn du wüsstest, von was das ist. Ich hatte keine Mittelohrentzündung. Dann kommt alles wieder hoch. Und da gab es Momente, wo ich gedacht habe, Gott, wo warst denn du da? Und gestern im Musical, wo der Gabriel so erzählt und sagt, Gott hat dich nie verlassen, noch versäumt. In den dunkelsten Stunden war er da. Ja, er war ja da, sonst wäre ich heute vielleicht tot. Wäre ich heute nicht am Leben. Gott hat mich bewahrt. Hat Gott mich bewahrt? Frage, haben meine Eltern verdient, dass ich ihnen vergebe? Sowohl mein Vater als auch meine Mutter, haben sie das verdient? Nein. Warum habe ich ihnen vergeben? Weil ich gewusst habe, Vergebung ist keine Option, sondern Vergebung ist ein Muss. Und ich habe gesagt, Jesus, ich will, ich kann nicht. Hilf du mir. Das habe ich gestern dem Halbamerikaner auch gesagt. Du musst beten. Mach's nicht alleine, das wird nichts. Du bemühst dich und bemühst dich, wird nichts. Sag Jesus, ich will, hilf du mir und dann schaffen wir das beide zusammen. Und nochmal, nach der Vergebung, ging es da mir besser oder meinen Eltern, wo sie noch gelebt haben? Wem ging es besser? mir, ich habe es früher nicht verstanden, aber jetzt weiß ich es. Ich habe zuallererst denen vergeben, damit ich frei werde. Wenn das die meisten Leute wüssten, wird es ihnen leichter fallen zu vergeben, gell? Ich habe manchmal harte Gespräche. Harte Gespräche. Ich habe euch erzählt von der Debbie, die mich 2016 angerufen hat. Beide Eltern Satanisten. Die hatte mit 12 Jahren schon 3 Kinder auf die Welt gebracht. Mehrfach vergewaltigt in den schwarzen Orgien und Messen. Sie musste ihre eigenen Kinder töten und dann aufessen. Da war ich am Telefon und habe gesagt, erzähl mir bitte nicht mehr, sei mir nicht böse, ich will die Details gar nicht wissen. Ja, ich kann denen nicht vergeben, die sollen in die Hölle, die sollen schmoren. Dann habe ich gesagt, Debbie, nein, du musst ihnen vergeben. Ich kann nicht und ich will nicht. Sei, ist ja gut. Ich habe auch gesagt, ich kann und ich will nicht. Aber ich habe gesagt, Jesus, hilf mir. Amen. Ich glaube, bis zum heutigen Tag hat sie es noch nicht geschafft. Es ist dann auch, unser Tag ist irgendwann im Sande verlaufen. Ich habe auch irgendwann keine Lust mehr, Leute immer dasselbe zu sagen. Thomas, ich habe mir die Finger verbrannt. Guck mal, wie groß die Blase ist. Ja, dann fass nicht mehr auf die Herdplatte. Aber das macht so Spaß. Dann mach weiter, aber nerv mich nicht. Korrekt? Was willst du anders sagen? Wenn jemand sagt, ich will nicht, Jesus zwingt dich auch nicht. Und ich habe gesagt, Debbie, ich verstehe dich total. Deine Geschichte ist nochmal ums 100-fache schlimmer als meine Geschichte. Und ihr wisst, jeden Menschen, den du fragst, seine Geschichte ist die schlimmste. Ist immer so, verständlich. Ja? Und du kannst ja Schmerz nicht messen. Wie groß ist Schmerz? Wie viel Schmerz hast du gehabt? Ja, 3 Kilo. Ja, ich habe 5. Das kann man nicht messen. 2 Kubikmeter Schmerz habe ich gehabt. Kann man nicht messen. Was für den einen Pillepalle ist, war für den anderen der Weltuntergang. Und Schmerz ist real. Aber weißt du, wenn du im Schmerz verharrst, ist Jesus traurig und der Teufel freut sich. Wenn du in die Vergebung kommst, dann ärgert sich der Teufel über die Maßen und Jesus fängt an, sich zu freuen. Amen. Heute bin ich recht schnell im Vergeben, weil ich sage, Teufel, dir gebe ich nicht die Freude, dass du Menschen benutzt, die mir wehtun. Und wenn es noch so wehtut, gibt es heute immer noch, kommt ab und zu noch vor. Sage, ja, ich reg mich geschwind auf, ich habe eine gute Frau, die sagt, Schatz, komm, gehen in die Vergebung, beten wir zusammen, machen wir es laut und dann bin ich wieder frei. Haben wir es gerade gehört von Stelios? Manchmal muss man auf die Knie, manchmal muss man Entschuldigung sagen. Obwohl Stelios weiß, er ist in vielen Punkten, hat er recht. Und er ist ein junger Mann, der sich nichts sagen lässt. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass auch er Fehler macht. Wann machen wir Fehler? Wenn wir der Verletzung Raum geben. Wenn wir die Verletzung laufen lassen, dann wird es immer schlimmer. Wie der Müllhaufen, wie das Unkraut im Garten. Ziehst du es nicht abends raus, ist morgens doppelt so groß. Und du wunderst dich, dass nach einer Woche ein ganzer Busch steht. So ist es auch im Geist. Und ich liebe Jesus, dass er uns hilft, allen zu vergeben. Ist es nicht cool? Leute, wir haben einen Gott, der uns an die Hand nimmt und sagt, komm auf meinen Schoß, ich liebe dich so raus. Gott liebt uns raus aus dem Schmerz, aus der Situation. Wenn du das zulässt, er liebt dich raus und du merkst, je mehr die Liebe von ihm in deinem Herzen Raum gewinnt, desto leichter kannst du vergeben. Ich habe hier auch schon schlimme Sachen erlebt mit Leuten. 4-mal Verrat aufs schlimmste, übelste Sachen hier erlebt. Und dann hilft nur eins, in die Gegenwart Gottes gehen. Und du gehst mit Enttäuschung, mit Schmerz, mit Groll, mit ich habe keinen Bock mehr, ich hör auf, gehst du in die Gegenwart Gottes. Aber du gehst in die Gegenwart Gottes. Und dann kommst du raus aus der Gegenwart Gottes, sagst, wo sind die, ich will die umarmen. Weil du kannst nicht anders wie lieben, wenn du aus der Liebe kommst, aus der echten Liebe. Nicht aus der menschlichen Liebe, die immer an Verknüpfungen. Ja, wenn der sich entschuldigt, dann vergebe ich ihm. Ja, das kann jeder. Gott hat uns vergeben. Da haben wir nicht Entschuldigung gesagt. Er hat uns zuerst geliebt. Und hat sich entschieden, ans Kreuz zu gehen, lange vor deiner Geburt. Uns geht so gut. Ich habe Hoffnung für Deutschland. Dass irgendwie diese Botschaft rausgeht. Und egal, ob du 80 bist oder 8, die Botschaft ist dieselbe, hat dieselbe Power, dieselbe Kraft, um in eine Freiheit hineinzukommen, in eine herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Raus aus dem Schmerz, raus aus dem Gelebtwerden, wo andere auf dir rumspielen wie auf dem Keyboard. Und du machst werd frei, oder? Und ich weiß, es ist nicht leicht. Es ist nicht einfach jetzt heute mit dir eine Botschaft getan. Du hörst heute die Botschaft, dann macht es plopp und dann ist es so. Nein, du musst dran arbeiten, es ist eine Baustelle. Aber es ist besser, zusammen mit Gott an der Vergebung zu arbeiten, wie zusammen mit dem Teufel am Hass. Amen. Der Hass ist eine Sackgasse. Da fährst du rein und kommst nicht mehr raus. Kannst überall dagegen fahren und sagen, ich will hier durch. Wird nichts. Sackgasse geht nicht weiter. Sage ich so oft zu Christen, auch die Woche wieder, sage ich, du kannst in die Sackgasse reinfahren. Kannst du so machen, wie ich jahrelang rebellieren und sagen, ich boxe alle Autos an, ich fahre gegen jede Hauswand, ich mache hier eine Straße. Am Ende merkst du, es hat einen Haufen Schaden gemacht und nichts ist vorwärts gegangen. Du verlierst viel Zeit, die nie wieder kommt in deinem Leben. Aber ich sage, der einzigste Punkt dann, wenn du in die Sackgasse gefahren bist, zurückzufahren an den Punkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, ich fahre in die Sackgasse. Und das passiert meistens, wenn du sagst, ich will nimmer. Ich habe die Schnauze voll. Lass das nimmer mit mir machen. Dann fährst du in die Sackgasse. Schade. Geht nichts vorwärts, oder? Wollen wir frei sein? Hebräer 13, Vers 5. Und da geht es um die Bibelstelle in Josua 1, Vers 5. Das schauen wir uns nicht an. Wo Mose stirbt und Josua das Amt übernimmt, um das Volk nach Israel zu führen. Und da sagt Gott ihm was. Und das ist echt interessant. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, sagt Gott zu ihm. Sagt er das auch zu uns? Wissen wir das heute Morgen, dass er bei uns bleibt? Sei nicht geldgierig, steht oben. Die Geldgier ist die Wurzel allen Übels in dieser Welt. Alle Menschen da draußen hoffen und hoffen und hoffen, reich zu werden. Lotto funktioniert nur, wenn es ein paar Millionen Idioten gibt und einen Gewinner. Richtig? Die Chance, im Lotto zu gewinnen, die ist geringer, als dass ein Meteorit auf deinen Kopf fällt. Aber die Leute glauben das, sonst würden sie nicht spielen, jede Woche. Bei uns ist der Hermes-Laden der gleiche wie der Lottoladen. Wenn ich ein Paket abgeben will, muss ich immer warten, weil ich immer 3, 4, 5 Lottospieler vor mir habe. Und dann wird das gespielt und noch das und das und das. Du siehst so eine Oma, die hat nicht viel Geld, aber dann wird da 50 Euro fürs Lotto ausgegeben. Denke ich immer, Oma, was willst du machen, wenn du dann 1 Million hast oder 10 oder 100? Kaufst dir einen neuen Rollator, tiefer gelegt mit Alufelgen, vergoldete Felgen oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sei pall doch die 50 Euro, da hast du doch mehr davon im Monat, wenn deine Rente eh schon gering ist, oder? Aber du siehst, wie das funktioniert. Alle wollen reich werden. Die Gier nach Geld. Ich sage euch so oft, du kannst nur ein Auto fahren zur gleichen Zeit. Kannst du noch 9 in der Garage haben. Nützen die dir was? Du kannst nur ein Auto fahren. 100 Paar Schuhe. Schön. Aber du kannst immer nur eins zur gleichen Zeit tragen. Komm mal auf den Punkt, wo du merkst, hey, ich glaube, weniger ist mehr. Wenn du 3 Paar Schuhe hast, hey, da bist du reich. Ich habe vor Jahren eine Studie gesehen. Da haben sie gesagt, wenn du 10 Dollar Bargeld, 10 Dollar, sagen wir 10 Euro, in der Tasche hast, 10 Euro, besitzt du mehr als 90% der Erdbevölkerung. Das ist heftig, oder? Nur 10 Dollar. Jetzt ist es bestimmt noch ein Stück weiter auseinander. Auch bei uns, ihr merkt, die Schere geht auseinander. Der Mittelstand wird kaputt gemacht, die Reichen werden immer reicher. In der Corona-Zeit haben die Reichen in Deutschland und auf der ganzen Welt, die oberen 10.000, wie man so schön sagt, haben ihren Reichtum verdoppelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wie viele Hotels sind insolvent? Wie viele Reisebüros? Wie viele Gaststätten? Wie viele Leute haben ihren Job verloren? Wie viele kleine Firmen sind kaputt? Die Reichen immer reicher. Interessant, gell? Ich habe einen Freund, Geschäftsmann, hat eine eigene Firma in Mannheim, hat er letztes Jahr verkauft. Der hat mir 2019 gesagt, er kauft jetzt Aktien von einer Pharmafirma, ganz große Pharmafirma. Ich dachte, was kauft der Aktien? Ja, er weiß da was, was ich nicht weiß. Heute weiß ich, was er weiß, was er schon 19 wusste. Wisst ihr auch, was er wusste? Der hat Geld gemacht, ohne Ende, mit seinen Aktien. Wo dann die Impfungen kamen. Verrückt, gell? Übrigens war ich am Freitag bei seinem Geburtstag eingeladen. Ist er 60 geworden? War interessant, gell? War ein Harley-Biker da mit so einem Bird, lauter Ringe drin. 10 Mann und dann lauter so ältere Herren mit Anzug und Krawatte, ganz gediegen. Dachte, das ist ja eine lustige Versammlung. Ja, du hast ja alle interessante Freunde. Sag ich, kommt der Bürgermeister auch noch? Nö, nö, heute nicht. Ganz nobles Restaurant. Lauter so kleine Häppchen, da hast du keinen Hunger mehr, weil es zu lang dauert, bis du es gefunden hast, wo es auf dem Teller ist. Aber war interessant, war sehr lecker. War wirklich, also top. War so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. So kleine Häppchen und ja, ich kann ja eh nicht mehr viel essen. Mir gefällt das jetzt. Ich bin aufgestiegen in der Riege. Ja. Und da erlebst du Dinge. Da war so ein dicker Geschäftsmann nebendran, 160 Kilo Lebengewicht, ehemaliger Boxer, 1,90 Meter groß. Im Sitzen war sein Kopf so, im Sitzen, ja, so, servus. Und er hat die ganze Abend geredet. Dann hat er eine 20 Jahre jüngere Frau aus der ehemaligen DDR. Und die wollte die ganze Zeit sich mit Bärbel unterhalten, aber kam nicht dazu, weil er ständig unterbrochen hat. Und er hat den ganzen Abend nur seine Frau schlecht gemacht. Die ist zu blöd für das, sie kann das nicht und jenes nicht. Und ich habe immer interveniert durch die Blume und habe mir gesagt, Mensch, die Frauen muss man loben und so. Ich habe eine tolle Frau. Und dann kam so nobles Essen. Das will ich nicht, ich will ein Schnitzel mit Pommes. Aber so ein Lappen will ich. Und das ist ja unmöglich. Man erlebt Dinge, die sind lustig. Aber ich weiß dann immer, oh Jesus, Halleluja, danke. Vielleicht wäre ich auch so geworden wie der, weiß man's? Weißt du es? Ohne Jesus wirst du vielleicht auch ein Idiot, wenn ich es mal so nennen darf. Der nur sich kennt und sein Universum und alle anderen drumherum sind die Diener. Aber wir haben an dem Abend einen guten Eindruck hinterlassen. Das habe ich gemerkt. Weil alle haben sich bei uns verabschiedet. Das war interessant. Dachte ich, irgendwas haben sie gespürt. Und sein Cousin, der war ganz nah an uns gehangen, habe ich gesagt, komm, lass dich mal drücken. Oh ja, oh. Da merke ich immer, ah, ich bin wieder Christ in meinem christlichen Ding. Ich drücke ja immer alle, ne? Und Männer drücken Männer, ist komisch geworden, ne? Aber ich habe gemerkt, ja, passt. Die haben gespürt, alles gut. Alles im grünen Bereich. Also, sei nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da heißt. Ist das eine gute Sache? Und das ist unabhängig, ob du 100 Euro auf dem Konto hast oder 5 Millionen. Das ist wurscht. Du kannst mit 5 Millionen unzufrieden sein und mit 100 Euro auch. Ich sage ja immer, wenn du mit 100 nicht zufrieden bist, bist du mit 5 Millionen auch nicht zufrieden. Weil die Unzufriedenheit in deinem Herzen wohnt, nicht auf deinem Konto. Korrekt? Mach das frei heute Morgen. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Amen. Mal dir das an. Gott hat gesagt, nicht der Thomas. Okay? Nicht du, nicht irgendein Freund, nicht irgendjemand aus deiner Familie verspricht dir was. Alles, was Menschen versprechen, werden sie brechen. Alles, ohne Ausnahme. Aber was Gott dir verspricht, kann er nicht brechen. Gott kann nicht lügen. Wenn er dir sagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, heißt es, dass du nie alleine bist. Willkommen im Club. Du kannst nicht mehr alleine sein. Auch wenn du gerade denkst, oder heute Abend oder sonst irgendwann denkst, Die beste Therapie gegen Alleinsein ist, auf der Couch sitzen und weinen. Nein, das ist es nicht. Zieh dich an, geh raus. Irgendwo wirst du irgendjemand treffen. Auf dem Acker, mit dem Wuffzieh. Oder ich sage immer das Herrgöttle auf 4 Beinen. Ne? Gestern waren wir ja beide Schwobesäckel. Nee, beide Schwabe. Da merkst du schon wieder beim Autofahren, ich bin zuerst und in die Halle rein. Ihr kommt da nicht rein, die Tasche ist zu groß, die Flasche muss weg. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wo bin ich hier? Das war schon heftig. Aber egal. Du triffst irgendwo Menschen. Irgendwo ist einer, der auch denkt, ich bin alleine. Dann triffst du den. Der muss doch nicht Christ sein. Kannst du dich doch trotzdem gut unterhalten. Wenn du immer denkst, bei mir, mein Mietshaus, 8 Parteien, nie klingelt einer. Dann geh doch mal runter und klingel. Sag Servus, ich bin der, der über ihn immer Krach macht, wenn er rumläuft. Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Ach, cool, da freue ich mich. Hab schon gedacht, Sie wären sauer. Nee, gar nicht. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gerne, kommen Sie doch rein. Und schon hast du ein Gespräch. Einsamkeit gibt es nicht auf dieser Welt. Das ist alles selber gemacht. Ich habe so oft Gespräche mit Arbeitslosen. Wisst ihr, was die machen? Die sitzen daheim. zwei Jahre, 20 Jahre und warten, dass einer an der Tür klingelt und sagt, Entschuldigung, ich habe da so einen Eindruck, sind Sie zufällig arbeitslos? Ich würde Ihnen einen Job anbieten. Funktioniert so die Welt? Ist das die Realität? Nein, du musst Bewerbungen schreiben, du musst Zeitungen lesen, du musst einen Plan machen, du musst Vision entwickeln, du musst überlegen, was kann der Thomas gut? Ein bisschen was kann Thomas? Und dann guckst du, wer sowas sucht, oder? Und dann findest du was. Und es muss ja nicht bis zur Rente sein. Ich sage manchmal Leuten, fang doch erstmal was an, was dir jetzt überhaupt nicht so schmeckt. Mach doch mal einen Halbtagsjob. Wenn du zwei Jahre arbeitslos warst, bist du doch überhaupt nicht mehr im System drin. Wie willst du da 8 Stunden aushalten oder noch länger? Da kackst du ab, ist doch normal. Du musst dir erstmal vielleicht 3-mal die Woche einen halben Tag, dass du erstmal wieder reinkommst in das Ganze. Richtig? Und dann kannst du weiter drauf aufbauen und sagen, Mensch, es klappt ganz gut, ich bin drin, ich bin morgens eh schon wach, ich muss mich nicht zwingen. Psch, Thomas, steh jetzt auf. Psch, nein, ich will nicht. Psch, steh auf. Psch, brauchst nicht mit dir kämpfen. Ja? Ich bin ein Morgenmuffel. Ich hasse es, morgens aufzustehen. Ja? Ich bin spät nachts auf die Welt gekommen. Und ich habe gemerkt, bei der Bundeswehr, da kann man nicht zu spät kommen. Ich war 6 Jahre bei dem Trachtenverein. Du kannst nicht zu spät kommen, das ist ein No-Go. Und da habe ich gemerkt, Mann, ich schaff's immer auf gerade so auf die letzte Minute. Das ist irgendwie blöd, ich falle auf. Dann habe ich meinen Wecker 1 Stunde früher gestellt und dann habe ich gemerkt, wow, langsam komme ich auf Drehzahlen, ich brauche morgens meine Ruhe, ich kann keine Leute morgens brauchen, die mich zuquatschen, da werde ich aggro. Einfach mal die Schnauze halten, wenn der Thomas frisst. Ja. Und dann habe ich mich selber ausgetrickst. Dann bin ich selber als Erster ins Büro gefahren. Da war die Kaserne, das Tor noch zu. Da haben die mich immer gefragt, warum kommst denn du so früh? Sei, das hat schon seinen Grund. Wisse alles, was du sagst, aber sag nicht alles, was du weißt. Ja? Und da habe ich Kaffee gekocht, habe ich erstmal in Ruhe einen Kaffee geschlürft. Und bis die anderen vom Trachtenverein kamen, war ich eingenoddert. Mir ging's gut. Montagmorgen schon, haben die mir gesagt, sag mal, kann man montagmorgens um 7 gut drauf sein? Sei, indem man um 5 Uhr aufsteht. Hä? Sei das eine andere Geschichte. Manche haben es verstanden, andere nicht. Aber ich habe gemerkt, es ist gut für mich. Ich trickse mich selber aus. Versteht ihr? Es gibt immer einen Weg, wenn man will. Wenn man nicht will, ist schwierig. Du kannst nicht um 7 ins Büro kommen und dann steht ein Feldwebel vor dir. Antreten! Und die reden ja alle so komisch, ne? Immer extra laut in diesem Befehlston! Und wenn ich dann müde bin, will ich das nicht. Es wird schwierig, es gibt Konflikte. Und dann ist gut, wenn du schon wach bist. Ja, ab da war mein Leben schön. Ja, da hätte ich schon ein paar Jahre früher drauf kommen können, das wäre viel besser gewesen, oder? Und wo ich in Amerika war, da war es toll. Ich hatte meine 30 Tage Urlaub, ich hatte die deutschen Feiertage und die amerikanischen Feiertage frei. Und 2-mal ist mir das passiert in 3 Jahren. Fahre ich zur Arbeit in Köln, ist aber nichts los auf der Straße. Komisch irgendwie. Kasernentor zu, war auch noch nie. Der Ami macht mir auf, lässt mich rein, ich fahre hin zum Büro, koche Kaffee, wie immer, 2 Kannen, mache den Radio an. Denke ich, hey, 7:10, keiner kommt, was ist denn heute los, ne? Denke ich, 7:15, was ist denn los? Habe ich irgendwas verpasst? Haben wir irgendeine Übung und ich bin nicht dabei? Oh, das gibt einen Anschiss, ja. Hey, was ist denn heute? Da habe ich, raub ich raus vors Haus, guck so, sag mal, die Amis sind auch nicht da. Irgendwas ist ja komisch. Kein Flaggenappell, die machen ja immer und dann machst du die Fahne hoch und da darfst du nicht weiterlaufen oder fahren, dann musst du aussteigen, musst du so hinstehen. Fahnenappell war keiner, denke ich, irgendwas ist komisch. Ich glaube, die Entrückung war nicht, weil die sind keine Christen. Aber irgendwas ist seltsam. Da rufe ich an, sage ich, Schatz, die hat noch geschlafen, sei irgendwas ist ja komisch. Hier ist keine Sau, mir ist langsam unheimlich. Sagt sie, Schatz, heute ist doch Independence Day. Und ich so, oh, ne, ernsthaft. Und ich bin so um 4 aufgewacht und habe noch gedacht, ja, normal erst um 5, oh, kann eine Stunde schlafen. Oh, würde ich heute gerne ausschlafen, wäre das schön, wenn heute Feiertag wäre. Ey, ohne Scheiß. Und dann bin ich wieder heimgefahren, habe Brötchen mitgebracht, habe mir gefrühstückt, gesagt, Schatz, weißt du, was ich jetzt mache? Ich lege mich in die Falle. Das ist mir 2-mal passiert. Beim 1. Mal habe ich es noch erzählt, haben sich alle über mich amüsiert. Beim 2. Mal habe ich gedacht, das halte ich für mich. Ja. Ja, solche Geschichten gibt's auch, gell? Halleluja. So, ich habe noch ein paar kleine Bibelstellen. 2. Korinther 4, Vers 9, die machen wir jetzt rund zum Schluss. Paulus sagt, wir leiden Verfolgung. Leiden wir Verfolgung? Die Verfolgung in Deutschland ist eine andere wie in China. Sind wir uns da einig? Oder wie in Pakistan oder wie in Iran oder sonst wo. Ja, da kannst du dein Leben verlieren für den Glauben. Da wirst du ausgepeitscht, da wirst du dies, da wirst du das. In Deutschland ist es relativ easy. In Deutschland wirst du eher ausgelacht oder auf die Schippe genommen. Oder was, du willst Christ sein, glaubst du noch an den alten Mist? Glaubst du an den Jesus mit den Sandalen, der am Kreuz hängt? Ja, lach nur. Aber du weißt, wer du bist. Amen. Und dann leiden wir halt Verfolgung. Aber wir werden nicht, was steht hier? Wir werden nicht verlassen. Von wem? Von Gott, von Jesus. Wir werden unterdrückt. Stimmt das manchmal? Manchmal wirst du nicht ernst genommen, wenn du sagst, du bist Christ. Da ist erstmal so, oh, wieder so ein religiöser Spinner. Irgendwas ist immer. Erste Frage ist immer, bist du Zeuge Jehova? Ich sage immer, nein, ich habe den Unfall nicht gesehen. Musst du immer mit Humor nehmen, geht's am einfachsten, ja? Ist einfach so. Amen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Amen. Wie oft sage ich euch, guck zurück, die letzten 10 Jahre in deinem Leben. Nur mal die letzten 10. Egal, wie lange du Christ bist. Komisch ist, dass du nicht tot bist. Du sitzt ja heute Morgen hier. Kannst du auch den Satz sagen, mich, davon stirbt man nicht? Ich kann ihn sagen, davon stirbt man nicht. Ich hatte ein paar Situationen in meinem Leben, da ich dachte, jetzt ist Schluss, jetzt ist aus. Heute kann ich sagen, davon stirbt man nicht. Amen. Was dich nicht kaputt macht, macht dich stärker. Du überwindest es. Jeder Angriff, den der Teufel macht, wo er merkt, dass du jetzt begriffen hast, wer du bist in Christus, hast du einen Sieg über ihn, nicht mehr er über dich. Ist das gut? Und du kannst anderen helfen, die in dieser Klemme sind. Du kannst deine Kinder erziehen, sagen, der Teufel kann dir gar nichts. Steh auf, kämpf. Amen. Halleluja. So wichtig. Halleluja. Johannes 6, 37. Jesus ist so gut. Einmal ist es in der Bekehrung passiert, es ist aber auch täglich. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Ist das cool? Alles, was der Vater mir gibt, das kommt zu mir. Hat der Vater dich, Jesus, gegeben? Amen. Amen. Jesus sah dich am Kreuz. Ehe die Erde und das Universum geschaffen wurde, hat der Vater Jesus gefragt, bist du bereit, mein Sohn, in 2000 Jahren ans Kreuz zu gehen? Oder in 4000 Jahren? Oder wie auch immer, wann du immer geboren wurdest. Bist du bereit, für die Menschheit zu sterben, Jesus, damit ich Familie bekomme? Und Jesus sagt, ja, Papa, ich bin bereit. Amen. Alles, was der Vater mir gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Seht ihr, wo der Sieg ist? Seht ihr auch, wo das Problem ist? Immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, Thomas, kannst du mir helfen? Ich kann dir nur temporär helfen. Ich bin nicht die Lösung. Aber wir Menschen, vor allem in Deutschland, viele fragen mich immer, warum gibt es hier so wenig Wunder? Ja, weil wir nicht darauf angewiesen sind. Wir haben eine Krankenkasse, wir kriegen Psychiater, wir kriegen dies. Es gibt immer einen, der uns pflegt, wenn wir weltlich Probleme haben. Leute in der dritten Welt, die haben das nicht. Guck auf Jesus, ich helfe dir gerne, aber du musst verstehen, ich bin nicht die Lösung. Ich bin nur ein Verkehrsschild, wo drauf steht Autobahn, 3 Kilometer rechts. Bin ich die Autobahn? Nein, ich bin nur ein Schild, wo steht 3 Kilometer rechts abbiegen. Was musst du machen? Wann? Super, ihr seid schlau. Ihr habt alle Abitur beim Herrn. Ja, ihr versteht, wenn auf dem Schild steht, in 3 Kilometer rechts abbiegen. Super, oder? Was glaubst du, wie viele Christen im Geist vorbeifahren und sagen, wo ist denn die Autobahn? Ja, wo ist denn die Autobahn? Ja, ich habe gehört, da soll eine Autobahn sein. Da kommt ja gar nichts. Der Thomas hat gesagt, er ist gesegnet. Bei mir kommt nichts an. Du musst glauben für dich. Ich kann nicht für dich glauben. Korrekt. Wir können uns beide im Fitnessstudio anmelden. Du sitzt an der Bar und trinkst ein Weizenbier oder 2 oder 3 oder 4 in 4 Stunden. Ich habe 4 Stunden gepumpt, gezogen, gedrückt und was weiß ich was alles. Ich gehe verschwitzt unter die Dusche. Du bist verschwitzt, weil dein Arm ganz müde ist vom Bierglas heben. Dann gehen wir beide nach 4 Stunden aus dem Fitnessstudio raus. Die Leute, die uns draußen treffen, sagen, boah, guck dir mal die 2 an. Oh, die haben aber gepumpt, du. Die sind ja beide ganz verschwitzt. Aber irgendwann, nach nicht allzu langer Zeit, laufe ich irgendwann so. Geh mal auf die Seite, ich muss so durch den Türrahmen. Geht nicht mehr. Ja? Man sieht mir meine Muskeln an. Obwohl wir beide dieselbe Anzahl der Muskeln haben, sind meine trainiert und deine nicht. Ich habe es euch ja schon so oft gesagt. Wenn du Leute triffst, ja, der Arnold Schwarzenegger hat viel mehr Muskeln wie dich. Er hat er nicht, er hat dieselbe Anzahl. Aber seine sind trainiert und deine nicht. Und im Geist ist es genau dasselbe. Warum hat der eine einen Glaubensdurchbruch oder ein Wunder und der andere nicht? Weil Weizenbiersaufen nicht Training ist. Sorry. Leute, ich habe das in meinem Fitnessstudio genauso erlebt. Wir hatten da einen. Der hat immer die neuesten Klamotten angehabt. Der war Elektroneger, ja. Der war braun gebrutzelt. Ja, er war auch schon vom Natürlichen ziemlich dünn. Man saß im Muskeln und das Sixpack. Aber der saß immer an der Theke und wupp, wupp. Und dazwischen raus eine rauchen. Und wir haben drin gepumpt. Und er ist dann auch raus. Hat auch ausgesehen, wie wenn er trainiert hat. Aber da war nichts. Wenn ich euch so Sachen erzähle, ich habe so Menschen kennengelernt, habe ich ihn ab und zu im Eiscafé getroffen. Und da hat er erzählt, oh, ich bin schon 4 Jahre im Studio jetzt. Ey, oh, oh, oh. Und ich saß da, Und ab und zu hat er auch mal die Stellung gewechselt an die linke Hand. Unglaublich. Aber Gott ist gut, er wird uns nicht hinausstoßen. Amen. Also, das ist eine tägliche Sache. Du kannst mit allem zu Jesus kommen, egal was. Er wird dich nicht hinausstoßen. Er wird sagen, komm her, Thomas, sag mir dein Problem. Sag mir deine Sorgen. Ich bin bereit, dir zuzuhören. Ich bin bereit, es mit dir zusammen durchzuarbeiten. Tolle Sache, oder? Unser Gott ist nicht ein stummer Götze aus Gold und aus Holz, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Johannes 6, Vers 44, die vorletzte Stelle, gleich haben wir es geschafft. Auch hier was ganz Wichtiges, auch das, was wir gestern erlebt haben im Musical. Es kann niemand zu mir kommen. Sag mal, es kann niemand zu Jesus kommen. Es sei denn, ihn ziehe der Vater. Versteht ihr, wer wen bekehrt? Wenn immer Leute zu mir kommen und sagen, Thomas, ich habe schon 30 Leute bekehrt, dann sage ich immer, hast du nicht. Du warst nur das Schild, 3 Kilometer Autobahn zu Jesus. Nach 3 Kilometer rechts abbiegen steht Jesus. Du bist aber nicht die Autobahn. Wenn der Heilige Geist nicht zieht, im Auftrag des Vaters, kann niemand sich bekehren und zum Glauben kommen. Amen. Und das sage ich jedem, der immer zu mir kommt. Ich bete schon so lange für meine Eltern und es tut sich nichts. Dann gib nicht auf und fang an, im Glauben zu beten. Du musst nicht 20 Mal wiederholen, oh lieber Heiland, rett meine Eltern. Oh lieber Heiland, rett meine Eltern. Und der Heiland sitzt im Himmel und sagt, ich bin nicht schwerhörig. Ich habe beim ersten Mal schon deinen Satz verstanden. Aber wenn ich noch mehr so bete, dann muss der Heiland vom Thron aufstehen. Nein, bet ein Gebet im Glauben und komm mal raus aus dem Bitten ins Danksagen. Das ist ein Schlüssel. Danke, Herr, dass meine Eltern sich bekehren werden. Wow, dann kommst du in Power. Du gehst davon aus, dass es geschieht. Hebräer 1, Glauben ist ein Überzeugtsein von dem, was man noch nicht sieht. Im Englischen heißt es Substance. Das gefällt mir viel besser mit dem Deutschen. Es ist die Substanz, in die du hineinkommst im Glauben und bekennst, meine Eltern werden sich bekehren, obwohl sie noch komplett einen anderen Weg gehen. Wer auch immer, Eltern nur das Beispiel. Okay? Halleluja. Der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Was wird Jesus am jüngsten Tag auferwecken? Wer weiß es noch vom Endzeitseminar? Dein Leib. Nicht dich. Du bist im Himmel. Auch das wird von allen Christen missverstanden. Wir werden auferweckt am jüngsten Tag. Und wo warst du so lang? Ja, bei McDonald's in der Warteschleife. Machst hier die Äuglein zu und oben auf. Amen. Und nur dein Leib wird auferweckt am jüngsten Tag. Halleluja. Ich liebe Wahrheit. Du auch? Sonst kommen wir durcheinander. Sind wir jetzt oben oder nicht? Das ist auf jeder katholischen Beerdigung. War ich letztes Jahr wieder. 3 katholische Beerdigungen. Herr, wir danken dir, dass er oben ist und in dein Reich aufgenommen wurde. Wir bitten dich, erhöre uns. Und dann ein paar Sätze weiter. Herr, wir bitten dich, hol ihn aus dem Fegefeuer, nimm ihn oben auf. Dann sitze ich immer da und denke, ja was, jetzt ist er jetzt oben oder nicht? Das wissen die selber nicht. Deswegen beten die so ein Zeug. Und die tun mir leid, wenn du so in einer Verwirrung bist, wo du nicht weißt, wo ist er jetzt? Ist er jetzt oben oder ist er nicht oben? Leute, Amen. Wir wissen, was passiert. Und die letzte Stelle, Johannes 17, Vers 12. Und das ist das hohe priesterliche Gebet. Ich empfehle dir, lies Johannes 17. Da hat Jesus gebetet, kurz vor seinem Nachhausegehen in die Ewigkeit wieder. Jesus hat ein gigantisches Gebet gebetet. Da ist alles drin, was du brauchst. Alles. Ja? Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen. Seht ihr das? Den du mir gegeben hast. Wie heißt der Name Gottes? Wer weiß es noch? Nicht Jehova, nicht Jahwe. Gott heißt wie? Wie die schwedische Popband? Abba, lieber Vater. Das ist der Name Gottes. Ist es gut? Er hat immer gesagt, ich zeige euch den Vater. Den Vater, den Vater, den Vater. Was braucht dein Vater? Kinder, sonst ist er kein Vater. Was hat Jesus gemacht? Er hat alle zurückgeholt, die verloren sind. Halleluja. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Ich habe sie bewahrt. Amen. Und keiner von ihnen ist verloren. Keiner von ihnen ist verloren. Auch du nicht. Außer dem Sohn des Verderbens. Wir wissen, wer das ist, Judas Ischariot. Aber sonst ist niemand verloren. Und auch er ist nur verloren, damit die Schrift erfüllt wird. Alles, was in der Bibel prophezeit ist, erfüllt sich Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Die Bibel ist heute aktueller wie die Zeitung von morgen. Glaub mir das. Und Gott weiß alles. Wir lesen jeden Tag wie in einem Buch. Wir lesen jeden Tag eine Seite und denken, dann haben wir es verstanden. Gott hat das Buch geschrieben, er hat den Anfang geschrieben und das Ende. Gott weiß, wie es anfängt, er weiß, wie es aufhört. Wir wissen es nicht. Wir kennen den Anfang nicht, wir kennen das Ende nicht. Nur begrenzt. Aber Gott weiß alles. Und wenn wir nur heute in dem Buch lesen, wo was Schlimmes passiert, dann können wir sagen, oh, Christ sei nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm. Weil Gott hat am Anfang schon bestimmt, dass es gut zu Ende geht. Das einzigste Happy End in dieser Welt ist bei Jesus Christus. Amen. Halleluja. Danke, Vater, für die Predigt. Danke für das Wort. Danke auch für die Zuhörer im Internet und der die CD in die Hand bekommt. Vater, danke, dass dein Wort fließt und uns frei macht und immer freier macht. Und danke, Herr, danke. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass wir niemals alleine sind. Niemals. Egal, was passiert. Du bist immer bei uns. Und danke, dass wir diesen Frieden haben, diesen Glauben, diese Überzeugung, dass es uns gut geht, wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass wir da immer weiter reinwachsen dürfen. Und danke, Herr, dass kein Fall zu schwer ist für dich, sondern du hast für jeden die Lösung. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Amen.